Der Film Fight Club, eine Retrospektive. Es passt ganz gut, finde ich, dass meine eigene Beziehung zum Film Fight Club ein wenig, sagen wir mal, zwiespältig ist. Einerseits war ich vom Film schwer begeistert, andererseits habe ich ihn weder auf Video noch auf DVD gekauft und seitdem auch nie wieder gesehen. Der Film kam in der Vormillenniumszeit des Jahres 1999 heraus. In Deutschland gab es die Schröder-Fischer-Regierung. Haben wir das noch als Zeit des Aufbruchs verstanden? Oder wussten wir schon, in welcher neoliberalen Wüste das enden musste? In den USA gab es gerade noch so das Ende der Clinton-Regierung, wo schon lange klar war, dass die anfänglich damit verbundenen Hoffnungen auf schmerzhafte Weise enttäuscht werden sollten und enttäuscht wurden. Der Film selbst handelt von einer dystopischen und somit sehr realen Gegenwart, die von Entfremdung, Ausgrenzung und Angst der weißen Mittelschichten bestimmt ist. Diese sind auf dem besten Weg, in derselben aussichtslosen Sackgasse zu landen, wie zuvor die Schwarzen und andere Minderheiten auch. Sicher, das war nur die ausgleichende Gerechtigkeit, aber für die Betroffenen selbst war es doppelt schlimm, weil man ihnen eine goldene Zukunft in aller Ewigkeit versprochen hatte. Versprochen, gebrochen. Fight Club war damals weder an der Kinokasse noch kritisch ein Erfolg. Erst später auf Video und dann noch später auf DVD stieg der Film zum Kultklassiker auf. Interessant aus heutiger Sicht ist auch noch, dass der Film in den USA bei Trump-Anhängern im Allgemeinen und radikalen Weißen der sogenannten Alt-Right-Bewegung im Besonderen ziemlich beliebt ist. Eigentlich versteht man wieso. Ein namenloser Weißer, dessen Job zwar ein weißes Hemd und eine Krawatte verlangt, aber ansonsten als eher bedeutungslos und nicht gerade prestigeträchtig gilt, er schätzt den Sachschaden bei Autounfällen für eine Versicherungsfirma ein, gründet zusammen mit einer charismatischen, aber auch enigmatischen Figur namens Tyler Durden einen Fight Club, wo weiße Angestellte und Arbeiter, die unter dem Bedeutungsverlust der Postmoderne leiden, durch Faustkämpfe das trügerische Gefühl bekommen, dass sie irgendwie doch reale Menschen sind. Das stellt die meisten dann auch eine Zeit lang zufrieden, aber auch hier erlebt man, dass die Selbsttäuschung irgendwo eine Grenze erfährt. Tyler Durden beginnt damit, aus einigen Fight Club-Anhängern eine Art Terrorkader für eine gewaltbereite Bewegung namens Project Mayhem zu rekrutieren. Wer hier Ähnlichkeiten mit dem Kult um Charles Manson und dessen Helter-Skelter-Konzept erkennt, liegt definitiv nicht falsch. Es gibt verschiedene Deutungsmuster, die zur Interpretation des Films herangezogen werden. Die meisten sahen den Film im weitesten Sinne als tendenziell links, obwohl eine spezifisch linke Ideologie nicht zu erkennen war. Die implizite Kritik der Konsumgesellschaft wirkte damals irgendwie fortschrittlich, auch in Ermangelung einer konkreten Kapitalismuskritik, die manche Betrachterinnen dann einfach als was selbstverständlich dazu dachten. Das Project Mayhem, das am Ende des Filmes Gebäude in die Luft sprengte, wo Kreditkartendaten gespeichert waren, um eine Art Jubeljahr herbeizuführen, wo alle Schulden auf Null gestellt wurden, erinnerte beispielsweise im Ansatz an das Stadtgerier-Konzept der RAF. Man kann sagen, es gab so Resonanzen und Anklänge. Allerdings kann man heute, fast eine Generation danach, rückblickend erkennen, wieso auch die neue Rechte dem Film Positives abgewinnen kann. Nachdem die Trump-Anhänger irgendwann mal endlich begriffen hatten, dass die schönen Versprechungen, die ihnen und ihren Vorfahren seit Generationen gemacht worden sind, dieses ganze dümmliche Gefasel von der strahlenden Stadt auf dem Hügel, wo die Straßen mit Gold gepflastert sind, eben doch nur Gefasel war, haben sie auch eine ganz andere Einstellung zu Wohlstand und Konsum bekommen. Es ist natürlich nicht annähernd dasselbe wie die Postwachstumsdiskussion unter den Linken mit Überlegungen zu Degrowth oder Buen Vivir, kann aber manchmal von der Optik her durchaus ähnlich wirken. Identitätspolitik gab es schon immer, auch wenn der Begriff an sich noch relativ neu ist. Der Stamm, die Religion, die Nation, die Klasse, die Rasse, das Geschlecht. Das sind alles so identitätsstiftende Momente und haben außerdem erhebliche Auswirkungen auf die Politik. Dies auch unabhängig davon, ob man immer daran glaubt oder nicht. Die Bild-Zeitung meint schon seit den 60er Jahren, es gebe keine Klassen in Deutschland. Anthropologen erzählen uns inzwischen, es gebe im strengen biologischen Sinne keine unterschiedlichen Rassen bei den Menschen, sondern nur unterschiedliche Phänotypen. Maßgeblich ist hier jedoch, ob es Menschen gibt, die daran glauben, dass es diese Dinge gibt, und die aus diesen Identitätsmerkmalen unterschiedliche politische Konsequenzen ziehen. Dass dies der Fall ist, muss man wohl nüchtern konstatieren. Beim erneuten Nachdenken über den Film Fight Club ist mir eingefallen, dass hier gerade die Geschlechteridentität für die Trump-Anhänger eine wichtige Rolle spielen könnte. Sicher, sie sind sozial abgestiegen und wirtschaftlich verarmt, aber sie sind zumindest nach ihrem eigenen Verständnis auch durch die postmoderne Variante des Feminismus schwer gebeutelt worden, deren Forderungskatalog weitreichender ist als der frühere Feminismen, etwa der Suffragetten im späten 19. Jahrhundert. Wobei es hier nicht darum gehen kann zu diskutieren, inwieweit diese Forderungen berechtigt sind oder nicht, sondern nur darum festzuhalten, dass viele Betroffene sich als Opfer solcher Forderungen sehen. Die Männer, die sich im Fight Club Abend für Abend prügeln, haben nämlich auch ihre herkömmliche Funktion als Ernährer und Versorger verloren. In einer wie auch immer zu verstehenden feministischen Welt werden Jäger und Sammler nun einmal nicht wirklich gebraucht. Die Männer der Fight Clubs versuchen, über den, wenn auch ritualisierten Faustkampf, ein Gefühl der Männlichkeit zurückzubekommen, die ihnen gefühlt durch die metaphorische Kastration des postfeministischen Diskurses genommen wurde. So richtig klar ist mir das erst geworden, als ich neulich die Erstürmung des Kapitols in den USA durch Trump-Anhänger im Fernsehen sah. Konservative in den USA bevorzugen traditionell ein überaus gepflegtes, kleinbürgerliches Äußeres. Kurze Haare, glatt rasiert, Sakko, oft kommt sogar eine Krawatte dazu. Viele der Kapitolbesetzer hatten zottlige Vollbärte, lange, meist auch ungewaschene Haare und hatten sich wie Lastwagenfernfahrer gekleidet. Einer darunter, dieser vermutlich selbsternannte Schamane, trug zum Vollbart sogar einen Wikingerhelm und hatte sich ein Tierfell, hoffentlich ein künstliches Tierfell, aber wer weiß, um die ansonsten nackten Schultern drapiert. Man kann unschwer in dieser Aufmachung eine Art krudes Balzritual erkennen, wie es unsere Vorfahren in der Steinzeit manchen Tierarten abgeguckt haben mögen. Dabei will ich nicht zu hart mit uns Menschen ins Gericht gehen, denn auch Vulkanier müssen ein Duell auf Leben und Tod austragen, wenn die Verlobte das von ihnen verlangt. Mr. Spark musste das auch mitmachen, obwohl er seine Verlobte, die hochgradig intrigante T'Pring, übrigens absolut hochklassig von Arlene Martell gespielt, gar nicht kannte. Also kann man wohl sehen, wie schwierig das mitunter mit rationalem Verhalten sein kann, wenn die Geschlechteridentität mit in die Gleichung reinkommt. Zusammenfassend kann man sagen, dass der Film Fight Club ein diagnostischer Erfolg war und bleibt. Er legt den Finger treffsicher in die Wunden diverser pathologischer Erscheinungen der postmodernen Neuzeit. Dass er keine tragfähigen Lösungen anbietet, kann man dem Film nicht vorwerfen. Was das angeht, sind wir wohl alle ziemlich ratlos.